Moin und herzlich willkommen zum IT ist alles Update. Wir nehmen dich mit auf eine spannende Reise durch die Welt der IT. Wir bringen Licht in den Dschungel der IT-Begriffe und zeigen dir, wie moderne Technologien unser Leben beeinflussen. Viel Spaß beim Hören.
Hallo und herzlich willkommen zur Jubiläumsausgabe vom Update, Folge 50. Und zu dieser Folge habe ich heute jemanden eingeladen, der schon dreimal im IT ist alles Podcast bei Julius und Marcel zu Gast war. Ich freue mich, dass er jetzt zum ersten Mal im Update dabei ist. Moin, Benjamin Bachmann.
Hi Ulf, danke für die Einladung. Herzlichen Glückwunsch zur Goldene Hochzeit ist es dann, oder?
Ja, so haben sie Julius und Marcel immer genannt, die goldene Podcast-Hochzeit. Ich will natürlich gleich nochmal von dir hören, wo du gerade unterwegs bist, mit welchen Themen du dich so befasst, aber vielleicht erstmal einen kleinen Einstieg von mir. Wir hatten uns ja im Vorfeld schon mal Gedanken gemacht, worüber wir so sprechen können, und wir wollen einmal die Rolle des CISO nochmal ein bisschen näher beleuchten, aber auch das Thema NIS 2, was ja sehr eng verknüpft ist mit der Rolle des CISO. Die Rolle hat sich dadurch, aber auch durch andere Themen in den letzten Jahren, stark verändert. Während früher vor allem technische Sicherheit im Fokus stand, erhöht heute eine Regulierung wie NIS 2 den Druck auf Unternehmen und macht Cybersicherheit stärker zur Managementverantwortung. Dadurch wächst auch die strategische Bedeutung der Security-Leitung. Gleichzeitig stehen CISOs vor ganz neuen Herausforderungen. Den ganzen Hype rund um KI, steigende Cyberrisiken und einem massiven Fachkräftemangel. Und dazu möchte ich heute mit dir sprechen, bevor wir richtig einsteigen, vielleicht nochmal die Frage: Wo bist du gerade unterwegs? Wo arbeitest du? Wo bekleidest du ja auch die Rolle des CISO? Vielleicht kannst du uns noch mal ein kleines Update geben.
Ja, also ich bin jetzt seit im Juni dann 2 Jahre bei Bilfinger als CISO unterwegs. Bilfinger ist ein Industrieservice-Dienstleister, global tätig, hauptsächlich in EMEA, Nordamerika und Middle East. Ansonsten habe ich auch einen kleinen Podcast am Start, bin im ein oder anderen Advisory Board von Startups und mache im Moment relativ viel mit diversen Venture Capital Companies, irgendwelche lustigen Bewertungen von Startups. Das macht auch Spaß.
Das klingt nach einem bunten Strauß an Themen. Erzähl uns nochmal kurz, in welchem Podcast bist du regelmäßig zu hören und wo kann man den finden?
Ach so, ich habe einen eigenen Podcast, das InfoSec Theater. Und das findet man auch auf infosec.theater oder unter Spotify, Apple Podcasts und was es so alles gibt.
Sehr gut. Können wir mal verlinken?
Ja, gerne. Danke. Da waren auch eure beiden anderen Podcast-Hosts schon zu Gast. Schon ein bisschen.
Ja, sehr gut.
Und da ist so ein bisschen das Ziel, dass wir das Cybersicherheit von A bis Z einmal durchsprechen, so ein bisschen Oma-tauglich. A wie Awareness, B wie Backup, C wie Cyberhygiene und so weiter.
Wo seid ihr gerade? Bei welchen Buchstaben?
Die nächste Folge, die rauskommt, ist mal wieder ein Z. Und dann ist die zweite Staffel rum und dann machen wir erstmal ein bisschen schöpferische Pause, bevor es dann im Sommer weitergeht.
Das muss man auch manchmal machen. Machen wir auch manchmal. Ja, sehr gut. Verlinken wir in den Shownotes. Wir packen auch nochmal die Folgen rein, wo du bei uns schon zu Gast warst. Für alle, die es interessiert, da gibt es dann nochmal ein bisschen weiterführenden Content. Aber jetzt lass mal reinstarten. Was macht eigentlich genau ein CISO im Jahr 2026? Ich habe ja eben schon gesagt, die Rolle hat sich ein bisschen verändert. Was sind so deine konkreten Aufgaben? Womit verbringst du den Großteil deiner Zeit?
Ja, ich glaube, was ein CISO tun sollte oder was in meiner Wahrnehmung ein CISO tun sollte, ist sowas wie der oberste Risikomanager oder Risikoanzeiger für Unternehmen zu sein im Bereich Informations- oder Cybersicherheit. Was heißt das? Im Bewerten von Situationen und der Geschäftsführung, Geschäftsleitung, Vorstand, wie man auch immer, sichtbar machen: Guck mal, wir haben hier ein Problem. Wir hatten uns eigentlich vorgenommen, das so oder so zu tun, aber weiß ich nicht. Wir haben hier eine Applikation gebaut. Wir haben gesagt, alle User brauchen MFA. In der Applikation benutzt jeder denselben User. Ist ein Risiko. Ist jetzt vielleicht kein Vorstandsrisiko sowas, sondern das wäre eher das Risiko für denjenigen, der die Applikation gebaut hat. Aber je nachdem, wie groß das ist. Also so in Richtung Risikomanagement, Risiken aufzeigen. Ich beschäftige mich ganz viel mit dem Thema Awareness im Konzern. Das heißt, Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter, aber auch Vorstände, Führungskräfte zu sensibilisieren, was denn Cyberrisiken sind, warum wir was dagegen tun müssen, was wir dagegen tun können, warum man dann im besten Fall nicht drauf reinfallen sollte und auch, was man zu tun hat, wenn man drauf reinfällt. Weil ich glaube ganz stark, dass wir das gar nicht verhindern können, dass jemand irgendwo auf eine Phishing-E-Mail klickt. Wir müssen den Leuten halt nur sagen, hey, wenn da was passiert ist, dann melde dich bitte schnellstmöglich und nicht erst nach einem Kaffee oder einem Wochenende oder so.
Würdest du die Aussage unterschreiben, dass ein CISO heute viel mehr in Anführungsstrichen am Management-Tisch sitzt als noch vor ein paar Jahren und immer mehr auch sowas wie ein strategischer Business-Partner innerhalb eines Unternehmens ist?
Ich glaube, das ist so das Zielbild und das sollte so sein. Ich bin mir auch sicher, dass es da etliche Kollegen gibt, die das gerne tun. Da gehöre ich auch dazu. Aber es ist immer noch so, dass wir etliche, sagen wir mal, CISOs aus der älteren Garde haben, die mal irgendwie Netzwerk-Admin, AD-Admin oder sonst was waren und eben vielleicht die technische Sicht da nicht so ablegen können und selbst auch noch stark im Operativen tätig sind. Und ich habe beispielsweise keine operativen Aufgaben. Ich administriere nicht unser Identity-Management-System oder so. Auch wenn ich ganz oft von Recruitern auf LinkedIn angeschrieben werde mit Identity-Management-Jobs.
Also da kann man sich merken, falls man jetzt Recruiter ist, dafür bist du nicht zu haben.
Nee, also fängt davon an, was man bezahlen würde.
Ja, okay. Das ist ja häufig im Leben so. Vielleicht eine andere Frage, die mir gerade gekommen ist, als du über Awareness gesprochen hast. In dem Unternehmen, in dem du gerade bist, seid ihr ja auch über die Ländergrenzen hinweg unterwegs. Nimmst du das wahr, dass, sag ich mal, in anderen Ländern eine andere Awareness bei Security-Themen da ist, als dann in wiederum anderen? Ist das vielleicht auch ein kulturelles Ding oder machst du da keine Unterschiede fest?
Ich glaube, das ist auf jeden Fall ein Thema. Und Bilfinger ist jetzt ein, weiß ich nicht, ein kleiner Konzern, ein mittelgroßer Konzern, auf jeden Fall kein riesengroßer Großkonzern. Wir haben sehr viele verschiedene Ländergesellschaften, die zum Teil irgendwann mal oder die alle mal irgendwann zugekauft worden sind. Und die Sicherheitslevel in den verschiedenen Gesellschaften sind auch leicht unterschiedlich. Und ich habe das Gefühl, immer da, wo Sicherheit einen großen Einfluss auf die Mitarbeitenden hat, weil man Sachen verbietet, zum Beispiel. Ich kann nicht mit meinem privaten Rechner auf irgendwas zugreifen. Das habe ich mal probiert, dann hat mir einer erklärt, warum das nicht geht. Das erhöht ja auch die Awareness. Mir ist dann bewusst, warum ich das nicht kann und warum ich das nicht darf. Und ich habe den Eindruck, in den Ländern, in denen wir eher eine bessere Security Posture haben, ist auch die Awareness ein bisschen höher. Soll aber nicht heißen, dass das da nicht Ausreißer gibt. Und das hängt auch immer sehr stark von den verschiedenen Mitarbeitenden ab.
Ja, okay. Interessant. Ja, das habe ich mir nämlich schon mal so ein bisschen gedacht, weil auch in anderen Bereichen des Lebens ist ja das teilweise sehr unterschiedlich von Land zu Land, wie man wie mit Themen umgegangen wird. Okay, aber jetzt lass uns mal konkret auf NIS 2 blicken. Ich habe es ja eben schon so ein bisschen angeteasert, dass wir das zum Schwerpunkt machen wollen. Welche konkreten Auswirkungen hat NIS 2 für deine Rolle als CISO? Verändert das vielleicht sogar deine Rolle grundlegend, weil das so umfangreich ist? Oder wie ist deine Einschätzung dessen?
Also ich glaube, die Rolle grundlegend verändern würde es nur, wenn die EU oder Deutschland beim Umsetzungsgesetz ein paar Sachen noch besser gemacht hätte und da drinne stehen würde, man darf als Verantwortlicher für die Informationssicherheit nicht an die First Line reporten. Ich glaube, das ist immer noch ein Thema für viele CISOs, dass sie irgendwo in der IT hängen. Vielleicht ganz oben mit Dotted Line oder mit direkter Line an den CIO. Vielleicht irgendwie, ich kenne das auch, unter dem Head of Infrastruktur, der unter dem Head of bla 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 unter dem CIO hängt. Das ist so ein Thema auf der einen Seite. Ansonsten verändert die NIS 2 meine Rolle dahingehend, dass ich mir über ganz viele Sachen Gedanken machen muss, über die ich mir gar keine Gedanken machen will. Zum Beispiel, wie melde ich in Finnland einen Sicherheitsinzident? Oder wie mache ich das in Ungarn? Und warum kann das nicht gleich sein? Oder was passiert, wenn wir einen Incident in, bleiben wir bei Finnland, in Finnland haben, der unsere zentrale IT-Gesellschaft betrifft? Melde ich den dann in Finnland und in Deutschland? Und melde ich den dann auch noch in allen anderen Ländern, die auch noch von dem zentralen IT-Dienstleister betrieben, also beserviced werden? Das finde ich ein bisschen eigenartig.
Also ihr braucht eine ganze Menge Playbooks für unterschiedliche Szenarien, was ihr wann macht.
Ja, wir brauchen da vor allem rechtliche Klarheit und ein besseres Gefühl dafür. Und ich glaube, am Ende kommst du dahin, dass man so eine Art Kommunikationsmatrix aufbaut und dass die im besten Fall so gut abgelegt ist, dass man die auch schnell findet, weil man hat ja nur 24 Stunden Zeit zu melden. Wobei dann auch wieder die Frage ist, was ist denn ein erheblicher Sicherheitsvorfall? Das ist ja auch nicht so genau definiert. Das ist ja auch unsere Definitionssache. Also wahrscheinlich kann man nicht sagen, hey, unsere ganze Unternehmen wurde verschlüsselt, wir melden das nicht, ist nicht erheblich. Aber bei anderen Sachen haben wir vielleicht auch Ermessensspielraum da drin. Ich würde mal sagen, müssen wir mal gucken, wie sich das eingroovt.
Erfolgt, was das angeht, nachträglich von irgendeiner dann Behörde eine Einschätzung, ob es ein erheblicher Sicherheitsvorfall war oder nicht? Oder liegt das in eurem Ermessen?
Ja, gute Frage. Ich gehe mal davon aus, dass wenn ich jetzt an das BSI jede Phishing-E-Mail melden würde, die irgendwann sagen würden, Alter, hör mal damit auf. Das ist nicht relevant. Könnte ja ein erheblicher Sicherheitsvorfall sein. Jemand hat den CEO gespearfischt oder so und dann könnte ich sagen, erheblicher Sicherheitsvorfall, ist da nichts passiert. Wenn wir jetzt tatsächlich einen Vorfall hätten, der zu einem größeren Schaden führt und wir den nicht gemeldet haben, ist halt dann die Frage, ob das ein erheblicher Sicherheitsvorfall war oder zu welchem Zeitpunkt mir das klar war. Ich weiß auch nicht, ab wann die 24 Stunden wirklich loslaufen. Ab dem Zeitpunkt, wo mir klar ist, dass es ein erheblicher Sicherheitsvorfall ist, oder ab dem Zeitpunkt, ab dem ich den Sicherheitsvorfall kenne. Deswegen, also ich sage, das ist ein rechtliches Problem. Wir suchen uns da auch gerade, also ich versuche da jemanden einzustellen, der sich mit dem Thema auseinandersetzen will und vielleicht ein besseres rechtliches Verständnis hat. Weil ich glaube...
Ist es ein Jurist, den du dann einstellen wirst? Oder was ist das für eine Rolle dann?
Ja, am liebsten, aber ich darf eigentlich keinen Juristen einstellen. Ich bin ja nicht die Rechtsabteilung. Also jemand mit einem juristischen Background wäre ganz gut. Weil das Thema ist, und ich weiß nicht, wie dir das geht, wenn ich Gesetze lese und im Freundeskreis befreundete Juristen, dann kommen wir manchmal zu ganz unterschiedlichen Ergebnissen, was da drin steht. Obwohl wir denselben Text gelesen haben. Und das hängt dann manchmal an einem einzelnen Wort, das ich ganz anders interpretiere, als Juristen das interpretieren. Ich gehe davon aus, die haben recht, weil die machen das den ganzen Tag.
Ich gehe davon aus, ich lese in der Regel keine Gesetze, sondern wenn wir jetzt im Unternehmenskontext sprechen, lasse ich mir dann vom Datenschutzbeauftragten oder von unserem Legal Counsel erzählen, was ich machen darf und was nicht. Und vertraue denen, genau wie du, und gehe davon aus, dass sie wissen, was sie machen dürfen, weil da habe ich nicht die Kompetenz.
Ist in dem Zusammenhang halt ein bisschen schwierig, weil ich eben für das Thema verantwortlich bin. Und dann sollte ich die Rechtsgrundlage auch so aus meiner Sicht ungefähr verstanden haben und nicht nur so eine ChatGPT-Zusammenfassung.
Definitiv, das ist eine gute Überleitung zu meiner nächsten Frage. Wenn jetzt halt durch NIS2 Verantwortung, Regulierung und damit natürlich auch irgendwo ein Erwartungsdruck, wie du skizziert hast, man muss unterschiedliche Playbooks irgendwie bereit haben, wenn das alles steigt, ist der CISO dann mittlerweile eher Haftungsträger als noch Security-Experte?
Das ist wieder so eine Frage, die wir nicht beantworten können. Ich glaube, haften tut am Ende ja trotzdem noch der Vorstand bzw. die Geschäftsleitung, zumindest laut Gesetz. Da steht, wenn ich mich nicht irre, mit nicht drinne, dass man als Sicherheitsverantwortlicher haftet. Sondern die Haftung hängt tatsächlich am obersten Organ im Unternehmen. Und das ist ja tatsächlich, das habe ich vorhin versucht klarzumachen, als ich gesagt habe, ich bin der oberste Risikomanager für den Teil. Ich verantworte die Risiken nicht. Die verantwortet irgendjemand in der Geschäftsführung oder wenn es kleinere Risiken sind, vielleicht der Application Owner oder so. Aber am Ende verantwortet irgendjemand im Vorstand, in der Geschäftsführung das Thema Sicherheit bei jedem Unternehmen. Und derjenige ist es, der im Zweifel persönlich haftet.
Das heißt, du bist dann, sagen wir mal, der oberste, wie du es eben genannt hast, Risikomanager, aber in der Haftung bist du natürlich nicht. Aber vermutlich wird dein Vorgesetzter, dein Chef, wie auch immer, ja auch erwarten, Ben, halt mich da raus aus der Haftung.
Ja, das Haftungsthema ist ein schwieriges, weil, also stellen wir uns jetzt mal irgendwie ein fiktives Unternehmen vor. Ich meine, ich will jetzt nicht einen Ransomware-Vorfall gegen mein aktuelles Unternehmen durchspielen, weil das macht ja keinen Sinn. Das liest dann einer und sagt, oh Gott, die hatten da einen großen Vorfall. Also, keine Ahnung. Nehmen wir ein fiktives Unternehmen, es gibt einen Ransomware-Vorfall, der ist gemeldet und aus irgendeinem Grund haftet der Vorstand dafür, muss dafür Geld bezahlen. Dann könnte nach außen Richtung BSI. Natürlich könnte der nach innen sagen, ey Bachmann, deine Sicherheitsstrategie war total für die Füße. Standard wäre gewesen, man hat IDA, man hat das, man hat das, man hat das. Du hast mir immer gesagt, wir sind sauber, und mich quasi im Innenverhältnis haftbar machen. Nach außen Richtung Behörden sehe ich aktuell keine große Gefahr für mich. Nach innen, wenn ich meinen Job nicht richtig mache, schon. Aber das ist ja im Moment auch schon so. Behaupte ich jetzt einfach mal.
Was ist es denn noch über NIS2 hinaus, was dich vielleicht gerade in deiner Rolle beeinflusst? Gibt es KI-Themen, die bei dir eine große Rolle spielen? Welche vielleicht neuen Sicherheitsfragen ergeben sich dadurch? Ist es ein Thema irgendwie, vielleicht habt ihr Tools, die euer Mitarbeitenden zur Verfügung stellt, aber man liest das ja auch immer wieder rund um die Diskussion, so die Schatten-IT nimmt da auch zu, jeder nutzt da nochmal heimlich ChatGPT und lädt da doch mal hier das Dokument hoch oder macht die E-Mail damit und so weiter. Vielleicht kannst du uns da nochmal einen kurzen Einblick geben, was sich dadurch vielleicht gerade bei dir so bewegt.
Ja, ich denke, KI ist ein spannendes Thema auf der einen Seite und auf der anderen Seite ein total langweiliges, weil es die nächste Sau ist, die wir durchs Dorf treiben. Und ja, es nimmt Arbeit weg. Und ja, wir müssen darüber nachdenken, wie wir unseren Mitarbeitenden dazu sensibilisieren. Und ich glaube, es ist eine gute Möglichkeit zu sagen, hey, benutzt folgendes Tool. Das ist freigegeben, das haben wir geprüft, das ist sicher, was auch immer das bedeutet. Wir haben Verträge mit denen. Aber sei trotzdem vorsichtig, was du da reinkopierst. Ich glaube, das ist die bessere Lösung, als zu sagen, es ist alles verboten. und alles technisch zu sperren, weil wenn ich sage, alles ist verboten, dann benutzt jemand vom privaten Handy. Und dann habe ich am Ende viel mehr Daten. Was mich aber tatsächlich neben NIS 2 mehr beschäftigt, offiziell noch nicht so sehr, also im Unternehmen offiziell, ist das Thema Cyber Resilience Act. Aber wie willst du im großen Konzern zwei solcher riesigen EU-Themen auf einmal durchtreiben? Das betrifft ja im Zweifel alle Gesellschaften wieder oder der CAA anderer als NIS 2. Vielleicht auch dieselben, vielleicht gibt es eine Deckungsmenge. Aber trotzdem ist ja beides eine Riesenbaustelle. Und da sind wir auch stark am Vorbereiten, wie wir das Thema dann angehen, weil auch wir Applikationen oder digitale Produkte bereitstellen.
Ja, das ist ein sehr, sehr spannendes Thema. Vor drei Folgen vor dir haben wir das beleuchtet im Podcast, den Cyber Resilience Act mit Thomas Neumann. Gerade auch das Thema digitale Produkte, was du jetzt angesprochen hast, haben wir da nochmal durchbesprochen, was das für Auswirkungen hat. Kann ich mir gut vorstellen, wenn man da mit beiden Themen unterwegs ist, dass das dann in Summe der Dinge die Rolle dann doch nochmal deutlich anspruchsvoller macht. Wie ist es denn personell? Du hast jetzt gesagt, ihr sucht einen Juristen oder jemanden mit juristischem Background, der euch bei diesen Themen hilft. Ja, interessant irgendwie, dass das dann plötzlich so eine Rolle ist, die wichtig wird, aber macht ja auch total Sinn rund um NIS 2, gerade wenn man in unterschiedlichen Ländern unterschiedliche Umsetzung der Regulierung dann hat, dadurch viele Herausforderungen hat, ist es darüber hinaus gerade einfach, da die richtigen Leute für sich und sein Team zu finden? Oder ist es eher die Herausforderung, mit weniger oder gleichbleibendem Personal das Sicherheitsniveau zu halten, beziehungsweise sogar noch zu erhöhen, wenn so Themen dazukommen wie NIS 2 oder das Cyber Resilience Act?
Ja, ich glaube, dass natürlich wäre es schön, mit mehr Personal so Themen anzugehen. Die Frage ist, wo man das Geld herkriegen soll, gerade in der wirtschaftlichen Lage gerade. Ich habe jetzt das Glück, dass ich noch 2-3 weitere offene Stellen habe, die erstmal intern ausgeschrieben sind, die auch hauptsächlich sich um die Themen kümmern sollen. Aber ich glaube, die meisten Unternehmen müssen mit der bestehenden Mannschaft oder mit externer Hilfe das Thema angehen. Was ich hier aber vielleicht nochmal sagen will, ich weiß nicht, ob das bei dir auf Gegenliebe stößt, aber dadurch, dass wir NIS 2-kompatibel sind oder compliant oder wie auch immer du das nennen willst, steigt ja nicht zwangsläufig unser Sicherheitsniveau.
Ja, würde ich unterschreiben.
Ich sage immer gerne, Compliance regelt nur Haftung, aber erzeugt keine Sicherheit. Und natürlich kann man die Sachen auch richtig machen und dann steigt vielleicht auch das Sicherheitsniveau so ein bisschen. Und vielleicht ist es auch ganz gut, wenn ich jetzt wieder übertrieben gesagt in meiner fiktiven Company vorher kein Risikomanagement hatte und danach meine Assets kenne. Aber dadurch steigt ja eigentlich auch nicht unbedingt mein Sicherheitsniveau, sondern vielleicht meine Resilienz. Weil wenn ich kenne, was ich habe und hatte einen großen Vorfall, kann ich es vielleicht leichter wieder herstellen.
Definitiv. Und du hast ja so das Thema Vorbereitung auf mögliche Inzidenz ja eben auch nochmal angesprochen. Das ist ja gar nicht verkehrt, wenn man da dann entsprechend gut vorbereitet ist. Gut, Ben, danke, dass du dabei warst, uns einen Einblick gegeben hast und ja, euch da draußen an den Empfangsgeräten vielen Dank fürs Zuhören und alles Gute und bis bald. Ciao, ciao.
Das war das IT ist alles Update. Vielen Dank fürs Zuhören. Präsentiert wird der Podcast von PCO. Die Vermarktung übernehmen Ulf Masselink und Jana Plogmann. Der Schnitt kommt von René von der Haar und die Musik wird produziert von Markus Nögel.